Sag mal, Christoph, nuschle ich eigentlich?
Nuscheln? Ja, wie kommst du da? Also für mich nicht, nee, wie kommst du da drauf?
Also ich spreche natürlich ein bisschen schneller, so wie ihr in Hamburg ja inzwischen auch. Oder umgekehrt, ich spreche inzwischen schneller. Ja, gleich mehr dazu.
AI Insights Briefing mit Christoph Schmidt
und Richard Tigges. Wieso, wie kommst du jetzt dazu, dass du nuschelst? Also manchmal spricht man schneller, manchmal langsamer, aber für mich sprichst du weder zu schnell noch zu nuschelig, ganz ehrlich.
Also es ist natürlich schon eine Zeit her, dass ich im Radio gesprochen habe. Konkret ist das 30 Jahre her. 29, aber gut, fast 30. Und vielleicht gibt man sich dann auch nicht mehr ganz so viel Mühe, aber seit ich das iPhone 17 habe, fällt mir das Diktieren schwer. Wörter fallen aus, er versteht mich falsch. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ist das eine Krankheit von mir oder vom iPhone 17?
Nee, also das ist mir auch aufgefallen und das ist definitiv eine Krankheit vom iPhone, nicht nur von 17, sondern auch von 16, von 15, von 14, von 13. Also ich habe auch dasselbe Thema, diese Diktierfunktion oder auch alles, was transkribiert wird, das erkennt es nicht richtig, verschluckt es teilweise. Es liegt nicht an deiner Aussprache. Ich kann nicht beruhigen, es liegt nicht an deiner Aussprache. Nicht der Mensch muss sich ändern, das Gerät muss sich ändern.
Na, das beruhigt mich sehr. Was hat dich denn diese Woche bewegt, Christoph?
Also was ich total spannend fand, war die Neuvorstellung von dem Spark-Modell von Meta. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ist super frisch. Ich habe auch nur so die ersten Fakten mir angeschaut, die ersten Informationen, auch alles selber von der Meta-Seite. Also man muss mal nochmal richtig reinschauen. Aber das ist auch die erste Veröffentlichung des Meta Super Intelligence Labs. Und das ist ganz spannend, weil klar, also das ist einerseits so ein multimodales Modell, aber die nennen das Ganze, es arbeitet im Contemplating Mode. Und das heißt, die Aufgabe, die gestellt wird, wird von mehreren Agenten parallel bearbeitet. Und dadurch erreicht das Modell eine wahnsinnige Tiefe, auf einem Level der besten Reasoning-Modelle gerade. Und das gleichzeitig in einer ziemlich starken Energieeffizienz. Also Meta, wie gesagt, das alles Informationen von Meta. Meta spricht davon weniger Rechenpower als Llama 4 Maverick. Das heißt also viel mehr Leistung und viel, viel bessere Energieeffizienz. Und das finde ich erstmal spannend.
Dazu passend habe ich heute übrigens unser Schwerpunktthema für nachher mitgebracht. Aber vorher die Frage, liest du eigentlich Horrorromane ab und zu?
Nee, Horrorromane lese ich nicht. Ich hab schon ein kleines Faible, das anzuschauen, aber zum Lesen bin ich dazu noch nicht gekommen.
Also ich dachte schon, du sagst, ich schaue CNN, das reicht mir im Moment. Stell dir vor, du kaufst den nächsten großen Bestseller und der ist gefeiert, der ist gehypt, kommt von einem Top-Verlag und dann stellt sich ein paar Tage später raus, das Ding hat vermutlich eine KI geschrieben. Und genau das ist gerade passiert mit dem Roman Shy Girl, also das scheue Mädchen. Und jetzt ist das Mädchen so scheu, dass es eben nicht mehr im Buchhandel ist. Es war übrigens erst ein Self-Publishing-Hit und dann hat der Verlag Hachette, ja durchaus renommiert, diesen Hit übernommen, hat tausende Exemplare verkauft und wer schon mal ein Buch veröffentlicht hat, weiß, mehr als 100 ist schon immer ganz toll. Ja, und dann plötzlich der komplette Rückzug. Und das nicht, weil es ein Plagiat gegeben hätte oder so, sondern weil einfach aufmerksame Leser im Netz so typische KI-Muster erkannt haben. Ja, so eine überdramatische Sprache, die Sätze sind so formelhaft, es sind ein bisschen zu viele Metaphern. Also es stellte sich raus, das ist Literatur von der Stange. Ja? Und es haben jetzt nicht die Lektoren gemerkt, sondern die Reddit-Community. Das ist eigentlich das Spannende. Und wenn man jetzt so ein bisschen wegzoomt, dann stecken die Verlage im Moment in einer echten Vertrauenskrise. Sie haben offenbar keine klaren Regeln über den Umgang mit KI. Sie haben auch wohl keine zuverlässigen Tools, um diese Texte auch sauber zu erkennen. Naja, und dann hat man so dieses gefährliche Gemisch aus Tempo, Technologie und Misstrauen irgendwann. Was glaubst du denn? Also fühlst du dich noch wohl im Buchregal, wenn du gar nicht mehr weißt, stammt der Text vom Menschen? Ist die kreative Leistung dann noch was wert für dich?
Ich muss zugeben, dass ich mir die Frage gar nicht gestellt habe bisher bei allen Büchern, die ich gelesen habe. Also weil entweder hat mir das Buch gefallen oder es hat mir nicht gefallen und das wäre mir dabei nie aufgefallen. Oder die Frage, ob da jetzt mit KI nachgeholfen wurde oder nicht, ist für mich da echt total zweitrangig. Was ich aber gleichzeitig auch feststelle, ist, dass sowieso der ganze Buchmarkt in so einem Umschwung ist und dass viele Self-Publishing-Formate es mittlerweile gibt und dass die natürlich auch versuchen, mit viel Frequenz und viel Quantität Titel zu veröffentlichen. Und klar, und auch da ist es dann so, wo ist dann der Punkt, wo es dann zu viel ist, wo die Qualität zu schlecht ist und wo es natürlich dann einfach auch Leitplanken geben muss, dass so ein Verlag, wenn er vertrauensvoll sein möchte, dafür sorgt, dass das eine gute Qualität hat. Aber ist mir bisher nicht aufgefallen.
Vielleicht ist ja irgendwann das neue Normal, ja? So wie heute keiner sagt, stellt euch vor, dieses Buch wurde mit Schreibmaschine getippt, statt mit Hand geschrieben. Ja, das gab es wahrscheinlich damals auch nicht als Reaktion. Ja. Aber gut, vielleicht sind wir da ein bisschen gespalten. So die Gesellschaft, die selber wahrscheinlich alles mit ChatGPT erledigt, möchte natürlich, wenn sie was kauft, höchste Qualität, nur vom Menschen gemacht, was in sich vielleicht sogar schon bald ein Widerspruch ist.
Ja, und ich finde gutes Storytelling, wenn wir über Kommunikation sprechen, also da hat KI natürlich seine Grenzen. Ich bin überzeugt, dass man KI mit einer richtig guten Wissensdatenbank beziehungsweise so einem Second Brain, also dass KI alles von mir weiß, alle meine Erlebnisse, alle meine Geschichten weiß, ja, dass sie dann auch zu gutem Storytelling fähig ist. Aber noch ist es nicht so weit. Also immer wenn es zum Thema Storytelling geht, dann zählt einfach der Mensch, die echte Emotion, das echte Mitnehmen in diese Welt. Und dementsprechend bin ich da auch bei Büchern noch ganz entspannt. Und ich bin heute der Tool-Nerd anscheinend, denn es ist nicht nur Spark, Muse Spark von Meta erschienen, sondern es ist auch Gemma 4 von Google erschienen. Und das finde ich auch nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte. Gemma 4 ist Open Source und ist in seiner Lizenz komplett frei nutzbar, auch kommerziell. Und das Spannende ist, das ist ein lokales Modell. Das heißt, du hostest es auf deinen eigenen Servern, die Daten gehen nicht raus. Google geht damit auch wieder einen ganz klaren Schritt noch mehr in Business-Anwendungen für Unternehmen, die natürlich dementsprechend auch datenschutzgesichert arbeiten müssen und wollen. Und für den Privatuser, das Ganze kannst du auch auf deinem Handy nutzen. Also Google hat die Google AI Edge Gallery veröffentlicht und dort kannst du dir einerseits diese Gallery runterladen, dann dort die unterschiedlichen Modelle downloaden und sie auf deinem Handy nutzen und ganz ohne Netzverbindung, ohne Web, egal wo du unterwegs bist, bei der Deutschen Bahn, im Tunnel oder im Flugzeug. Du kannst immer auf dein Sprachmodell zugreifen und damit arbeiten und auch agentische Funktionen nutzen, die dort schon implementiert sind. Also fand ich auf den ersten Blick auch richtig, richtig spannend und ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt.
Ich auch. Heute darf ich dich ja überraschen mit dem Top-Thema. Du hast auch gerade wieder von Sprachmodell gesprochen und es dauerte ja ganz lang, bis man Menschen erklärt hat, wenn ich KI bemühe, brauche ich ein Sprachmodell. Sie suchen Weltwissen in einem Sprachmodell. Und genau das ist jetzt ein großer Kampf der Giganten, ein Glaubenskrieg eigentlich geworden draußen in der KI-Welt. Die einen sagen, ja, wir machen weiter mit Sprachmodellen und wir investieren da auch richtig viel. Und die anderen sagen, nein, Weltmodelle, das ist die Zukunft. Ja? Weil man hat gemerkt, so die LLMs, die liefern viel Output, aber oft wenig echtes Verständnis. Gerade hast du über Storytelling gesprochen, ja? Und beim letzten Mal haben wir über AI-Slop gesprochen, also über diesen ganzen, ich sag jetzt mal abfällig, Müll, den da manche posten, der mit KI gemacht ist.
Einheitsbrei.
Und ich will da echt,
lass uns mal Einheitsbrei sagen.
Sehr schön, sehr schöne. Das schneiden wir dann einfach raus, könnte man sagen. Naja, aber was LLMs können, ist wirklich beeindruckend. Ich will das gar nicht schmälern. Es ist halt nur begrenzt. Zumindest, wenn man nicht, wie wir ja auch immer wieder empfehlen, ein kuratiertes Wissen um die eigene Organisation in RAG-Speichern bereitstellt. Also in Speichern, die das semantisch vektorisieren, damit der Content sozusagen das ersetzt, was ein generisches Sprachmodell nicht leisten kann. Aber was machen jetzt die World Models? Sie hätten das Potenzial, echte Intelligenz zu entwickeln, sagen zumindest die Befürworter davon. Was ist jetzt der Kernunterschied? Ein LLM heute ist trainiert auf Text. Ja, und er sagt, das, oder es sagt das nächste Wort voraus. So ein Sprachmodell ist gut in Kommunikation. In der physischen Realität, da stößt sowas leicht, wenn es unbegleitet ist, an seine Grenzen. Das Weltmodell oder World Model ist der neue Ansatz. Das modelliert die Welt selbst, also wirklich in Raum und Zeit und lernt Ursache und Wirkung. Es kann auch Zukunftsszenarien in diesem Raum-Zeit-Gefüge simulieren. Oder in einem Satz, die Sprachmodelle sind sprachlich klug, die Weltmodelle sollen realitätsklug werden. Ja? Und ich habe da so ein treffendes Bild aus der Forschung gefunden. LLM weiß, wie man über Fahrradfahren spricht und ein World Model kann Fahrradfahren planen und kann Fahrradfahren auch simulieren.
Also total spannendes Thema. Und die erste Frage, die bei mir aufkommt, wie kommt man dann zu so einem World Model? Also was sind die Schritte, die es dafür auch braucht, um ja, die Sprachmodelle, die wir haben, noch intelligenter
zu trainieren
und noch besser zu machen letzten Endes.
Oder die Weltmodelle in dem Fall. Ja, also bei den Sprachmodellen, da ist das öffentlich zugängliche Internet weitgehend abgegrast als Inputquelle. Ein Weltmodell braucht als Datenquellen eben statt Text zum Beispiel Sensorik, Foto, Video, 3D, ja bis hin zu Satellitenkarten in Echtzeit, die es heute ja schon gibt. Ja? Wir vermessen also die Welt und das ermöglicht Erfahrung, auch bewegliche Erfahrung, ja, 3D-Erfahrung statt nur Wissen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir jetzt die Milliarden-Investments, wo die Sprachmodellverfechter wirklich versuchen, noch das Letzte rauszuquetschen. Und auf der anderen Seite haben wir die World-Model-Forscher. Da gibt es Jan Le Cun, ein führender KI-Forscher, der war 12 Jahre bei Meta, also früher Facebook, Chief AI Scientist. Ein Mann, der zu Deep Learning erheblich beigetragen hat und auch sogenannte Convolutional Neural Networks, also CNNs tatsächlich abgekürzt, entwickelt hat. Also das sind so spezielle künstliche neuronale Netze, in denen man Daten mit Gitterstruktur verarbeiten kann, also Bilder, Audiodaten und so weiter. Das Rückgrat moderner Anwendungen, die mit Computer Vision arbeiten. Aber vielleicht zurück zu Le Cun. Er ist so einer der Väter der modernen KI, hat den Turing Award bekommen, das ist ja der Nobelpreis der Informatik, könnte man sagen. Er tritt auf Konferenzen auf, er ist also auch kein Spinner in der Fachwelt, sehr respektiert. Und er sagt, wir brauchen jetzt diese Vermessung der Welt. Mhm. Und er ist ja nicht der Einzige.
Also was ja auch total Sinn macht, besonders wenn du von Sensorik sprichst, von Bewegungsmustern, von Empfindungen und Emotionen. Und was ich da jetzt ja fast schon ein bisschen lustig finde, weil du gerade über Meta gesprochen hast. Meta, ich meine, der ganze Name Meta kam aus dieser Vision Metaverse.
Ja.
Und jetzt vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es ist nicht lange her, dass Meta bekannt gegeben hat, seine Horizon-Plattform auch zu depriorisieren bzw. einzustellen. Das heißt, das ganze Projekt Metaverse wird aktuell von Meta nicht mehr länger verfolgt. Aber wenn wir jetzt von so einem Weltmodell sprechen, von Sensorikdaten, von Bewegung, von Verhalten, dann wäre doch das Metaverse und auch diese Idee dahinter eine sehr, sehr gute Grundlage, um mehr Informationen über menschliches Verhalten rauszufinden. Oder wie siehst du das?
Das ist natürlich völlig recht. Ja, völlig recht, Christoph. Also, die müssen halt alle sparen. Ja, im Moment keine einfache Wirtschaftslage. Sie investieren in Rechenzentren. Das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld und bringt noch nicht so viel ein, wie man dachte. Aber es gibt Player, die sehr wohl erkannt haben, das ist ein Thema für uns. Also nimm Nvidia im Bereich Robotics, findest du es auch. Da geht es ja um Training von Robotern in simulierten Welten. Die brauchen diese 3D-Umgebung. Ja, nimm World Labs, die tatsächlich 3D-Reasoning auch schon verfolgen. Aber auch bekannte Player wie Google DeepMind. Also Google hat DeepMind rausgebracht. Das sind interaktive 3D-Welten, die wohl in Echtzeit funktionieren. Ja, und selbst auf der Straße, sogenannte World Models werden auch schon fürs autonome Fahren verwendet, von Waymo zum Beispiel. Mhm. Also man merkt, es kommt von der Forschung jetzt ins Operative. Und wer da nicht dabei ist, wird sicherlich dann merken, wie Sprachmodelle an die Grenzen kommen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Synthese, vergessen wir jetzt die Sprachmodelle oder wie geht's weiter? Ich würde sagen, es ist kein Statt-LLM, sondern das LLM ist quasi das Interface der Sprache für die Kommunikation und das Weltmodell, das dient uns zur Planung, zur Simulation, zum sich bewegen mit künstlicher Intelligenz in der Realität.
Und es macht ja auch total Sinn, diese Evolutionsstufen so zu sehen, also vom Sprachmodell weiterzugehen hin zu Sensorikmodellen, zu emotionalen Modellen. Du hast neuronale Netze angesprochen, also einfach eine wirkliche tiefe Vernetzung von Daten, die ja da ist, dann eben auch in diese Weltmodelle mit einfließen zu lassen und tatsächlich, und das finde ich krass, so ein ganz tiefes Weltwissen zu erstellen. Geht das? Ist das wirklich, also ist das möglich auch jetzt mal ein bisschen abgefahren, aber auch über die kulturellen Grenzen hinaus? Kann man Verhalten jetzt aus dem asiatischen Kulturbereich vergleichend mit amerikanischem Kulturbereich, europäischem Kulturbereich, kann man das wirklich alles zusammenbringen? Kann man das abbilden in einem so einem Modell? Wie siehst du das?
Also ich war vor 4 Wochen bei AI-Testic in Mainz und habe mir mal angeschaut, die untersuchen ja jeden Tag 2 Millionen Dokumente, die ihnen weltweit in die Finger kommen und haben inzwischen, wie sie selber sagen, 50 Milliarden Partikel, also kleinste Informationseinheiten, die alle georeferenziert sind. Das heißt, sie sehen bei Social Media zum Beispiel, oh, da gibt es eine bestimmte Ecke auf dieser Welt, da beobachten Menschen dies und jenes. Jetzt lass das mal mit Satellitenbildern zusammenbringen, wo vielleicht auch Beobachtungen gemacht werden, dann gibt es andere Häuser, die das spannend tun. Und dieses alles zusammenbringen, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, wenn ich so ein Bild bemühe, wenn ich früher in Urlaub gefahren bin, habe ich mir gedacht, oh, wie es wohl zu Hause so gerade läuft. Heute schaue ich auf meine 12 Kameras, ich schaue auf die Sensoren und weiß, zu Hause ist ja 28 Grad, oh, wäre ich lieber daheim geblieben. Das heißt, dieser Wunsch, an einem anderen Ort oder auch mal zu einer anderen Zeit zu wissen, wie war da der Status der Welt, auch in meiner kleinen Welt. Da kann ich schon abstrahieren, ja, gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viele Businessmodelle. Jetzt kommt aber so ein bisschen der Wasser, den ich dir in den Wein gießen muss. Mich erinnert das Ganze im Moment ein bisschen an die Kernfusion. Da hat's ja geheißen, in 30 Jahren sind wir soweit, in 30 Jahren, das ist ja alles schon sehr, sehr lange her, dass man hofft, jetzt kommt bald der Durchbruch. Denn natürlich ist sowohl die Kernfusion als auch das World Model eine tolle Sache, aber hat einen extrem hohen Rechenbedarf, wenn du dir vorstellst, ja, für jeden interessanten Punkt der Erde zu jeder Zeit Daten zur Verfügung zu haben. Naja, und du hast nicht ganz so strukturierte Trainingsdaten. Du musst oft auch einem System jetzt bei visuellem Input zum Beispiel beibringen, was ist denn das, was du da gerade siehst? Das heißt, auch eine Bewegung, was könnte die sein? Die einzige Hoffnung, die ich da sehe, ist, indem du Daten aus verschiedenen Quellen zusammenbringst, erklären sie sich vielleicht von selbst. Ja, also wenn Menschen sagen, oh, ich habe ein UFO gesehen und vielleicht die Satellitenbilder auch eine Information dazu geben, dann kommt man drauf, ach so, das und das war's. Und letzter Gedanke, die Sicherheitsrisiken steigen natürlich schon, wenn man von einem Sprachmodell auf ein Weltmodell umsteigt. Ja? Denn wenn du die Welt simulieren kannst, dann kannst du sie vielleicht auch irgendwann manipulieren.
Mhm, absolut. Ein wichtiger Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, der oftmals vergessen wird, ist tatsächlich, wie gehen wir mit diesen Datenmengen um in Form von Energieeffizienz? Wir hatten es ja uns in unserem Briefing-Teil schon drin, also ein Google-Modell oder Meta, die einfach viel effizienter jetzt sind, weil diese Daten in neuen Komprimierungsformen sind. Also all diese Speicher werden wesentlich effektiver komprimiert und da passiert extrem viel innerhalb von 3-4 Monaten große Sprünge. Und das ist erstmal natürlich die Grundlage dafür, dass wir an solche Visionen, und verstehe mich nicht falsch, ich finde es ja total gut, auch über diese Visionen, diese Zukunftsvisionen auch mal ein bisschen zu philosophieren. Wo geht das alles hin? Werden wir das überhaupt noch erleben? Also all diese Punkte sind ja auch ein bisschen spannend, da natürlich mal ein bisschen abzudriften. Aber klar, das wird nicht schon morgen passieren. Und dann haben wir natürlich die Energiefrage, ne? Das ist einfach eine riesige Herausforderung. Bist du da eher Lager, jetzt pass auf, wie sage ich das am besten?
Team Fortschritt oder Team Nachhaltigkeit?
Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ich finde, man hat so dieses Team Fortschritt, und das ist jetzt wahrscheinlich so Trumpisch. Wir bauen hier die Radioaktivität, die Kernfusion als die Kernreaktoren auch als Energiebringer. Und es gibt natürlich die Mahner, die sagen, nee, das kann doch nicht wahr sein, dass wir weiterhin so mit Energie umgehen, und wir brauchen erneuerbare Energien. Mal so aus der Brille von Zukunft, von Technologie, wie findet man da einen Weg raus? Das ist so eine Frage, die mich echt immer wieder beschäftigt. Auch selber, ne? Wo man selber auch sich hinterfragt, ja, muss ich denn wirklich jeden Pups jetzt in eine LLM reinschicken, wo wahnsinnig viel Energie einfach verbraucht wird?
Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt, und wenn man da sieht, wie viel Energie für nutzloses Zeugs verbraucht wird, zum Beispiel der Mann geht nicht mit in den super gekühlten Supermarkt, sitzt im Auto und lässt das Auto die ganze Zeit laufen, natürlich einen Verbrenner, damit er schön kalt hat. Überhaupt, warum muss man bei 18 Grad den ganzen Tag im Büro sitzen? Also mir war es immer zu kalt, ob das 18 Grad waren oder 19 oder 20,
ist
schon egal, aber das konnte ich nie verstehen. Hier ist doch Energy well spent, würde ich sagen. Und wir werden die Herausforderungen von morgen auch nur mit der Technologie von morgen lösen können. Deswegen glaube ich, es ist immer irgendein Haar in der Suppe, und die KI-Gegner freuen sich, dass sie sagen können, ja, und das kostet ja, das hat man auch beim Internet schon gemacht, ja, jede Suchanfrage bei Google kostet ja, vergleicht es mal, was es kostet, wenn wir es alles selbst machen würden. Wir brauchen auch Strom und Energie, und fangt doch lieber mal an, beim Pendeln etwas behutsamer umzugehen. Wann brauche ich einen Menschen physisch an diesem Ort? Aber KI, also da bin ich tatsächlich im Team Fortschritt. Und wenn ich noch ein Fazit zum heutigen Top-Thema ziehen darf, es verschiebt sich halt ein bisschen von AI schreibt besser zu AI versteht die Welt, und das können wir sehr gut gebrauchen in diesen Tagen.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch gleich noch eine 5-Sterne-Bewertung, abonniere ihn in deiner Podcast-App und empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für deinen Support, und bis zur nächsten Folge von AI Insights Briefing.